Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Unsere Gelenke zwischen Funktion und Schmerz. Ja, da beginnen wir mal mit dem Kniegelenk. Das ist nämlich das größte und komplexeste Gelenk des menschlichen Körpers und kann durch eine Vielzahl von Beschwerden, von akuten Verletzungen bis hin zu chronischen Erkrankungen wie der Arthrose, also dem Gelenkverschleiß, unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Heute wollen wir uns erstmal mit den Bändern des Kniegelenks, den Menisken und der Patella, also der Kniescheibe, beschäftigen. Welche Symptome deuten auf welche Kniegelenkserkrankung oder Verletzung hin? Wann sind Knieschmerzen ein Warnsignal, das dringend abgeklärt werden muss? Welche Untersuchungen sollen durchgeführt werden, um die Diagnose zu stellen? All das beleuchten wir heute in dieser Episode. Egal, ob Sie selbst betroffen sind, jemanden kennen, der unter Knieschmerzen leidet oder sich einfach für das Thema interessieren. Es ist Zeit, Licht ins Dunkel zu bringen. Und wer könnte das besser als unser Experte, Dr. Richard Ibrahim aus München, jetzt tun? Er ist Facharzt für Orthopädie, er ist Sportorthopäde, er ist Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin, er ist Schmerztherapeut und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Er leitet das DGS-Landeszentrum Bayern und das regionale Schmerzzentrum München-Ost. Er hat selbst viele Kniegelenke operiert und natürlich auch nicht operativ behandelt. Also ich denke, du bist genau der Richtige. Und lieber Richard, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, Silvia, freut mich natürlich auch sehr. Liebe Grüße an dich und natürlich an unsere Zuhörer deines immer tollen Podcastes und freue mich sehr, dieses Thema mit dir gemeinsam, unter deiner Hilfe hoffentlich auch, durchzugehen. Ich freue mich.
Das Kniegelenk ist ja nun ein sehr komplexes Gelenk. Es besteht aus knöchernen, knorbeligen und bindegewebigen Anteilen. Von der Muskulatur, die Bewegung bringen, mal ganz zu schweigen. Und all diese Strukturen können Schmerzen im Knie verursachen, aber auch noch einiges mehr. Und die Schmerzen können ja auch schon in jungem Alter, zum Beispiel bei Sportverletzungen, auftreten. Gerade Sportverletzungen, viele kennen das ja zum Beispiel beim Fußballspiel oder Handballspiel, Kreuzbandverletzungen, hört man ja immer wieder. Wie kommt es denn zu einer Kreuzbandverletzung und welche Symptome treten da auf?
Ja, also wir können gerne direkt mal so medias res gehen. Also Kreuzbandverletzungen, zunächst mal ist wichtig, dass wir über das Kreuzband auch genau wissen, worüber wir da reden. Das ist eigentlich der zentrale Spieler, der zentrale Gelenkspieler oder das Herzstück des Kniegelenkes. Du hattest das schön erwähnt, welche Strukturen da noch zugehören. Entscheidend ist aber, dass eben das Kreuzband letzten Endes für die Stabilität des Kniegelenkes sehr entscheidend ist. Besonders, wir reden da von Bewegungen, Rotationen, vor allem auch in der Translation. Das heißt, wenn du das Knie beugst und da kann es in der horizontalen Ebene immer zu Verwackelungen kommen. Das schützt eben dieses Kreuzband. Ich muss das auch ausführlich sagen, weil auch jede Verletzung, die das Kreuzband betreffen, automatisch alle anderen Binnenstrukturen wie Meniskus, Seitenbänder, du hast erwähnt, die Muskulatur automatisch überlasten. Das heißt, die gesamte Statik und Dynamik verändert sich gravierend. Also ein ganz entscheidender Sektor erstmal dazu. Schäden, ganz entscheidend ist natürlich, sind die klassischen Rupturen in Akutverletzungen. Das kann ich dir in dem Fall auch sehr gut beschreiben, weil ich habe selber eine Kreuzbandverletzung hinter mir. Und aus dem Grunde ist natürlich auch wichtig zu wissen, was passiert dabei. Das ist ein wirklich sehr, sehr klinisch, sehr, sehr unangenehmer Moment. Das ist ein wirkliches Rissgefühl, der zunächst einmal einem sagt, da ist was passiert und man kann überhaupt nicht aufsetzen. Also das Gelenk ist vollkommen unhaltbar und überhaupt nicht stabilisierbar. Man hat absolut das Gefühl, das Kniegelenk gehört gar nicht mehr zu mir. Und diese Verletzung macht auch deutlich, wie bewusst und wie entscheidend dieses Kreuzband erstmal ist. Ja, wenn du ein bisschen wissen willst, so von der Kreuzbandverletzung, was ist dann auch da die Klinik, was passiert dabei, auch anschließend, also abgesehen von, das ist gar nicht mal der Schmerz, der einem da niederstreckt, sondern es ist vielmehr das Gefühl, ich kann überhaupt nicht belasten. Ja, also das Thema ist ein Belastungsfehler, man kann überhaupt nicht mehr das aufsetzen, man braucht sofort Gehstützen und dementsprechend ist auch der Schmerz eher mal sekundär. Es gibt Begleitverletzungen, die sollte ich auch nicht unerwähnt lassen. Das sind sogenannte Bone Bruises, das ist auch der Knochen, wenn man so eine Verletzung davon geholt hat. Ich habe das beim Fußball, andere beim Skifahren oder andere dann kommt es zu einer knöchernen Ödem. Das ist dann das eigentliche Schmerzhafte, was dann passiert, neben der ausgeprägten Schwellung, die so ein Kniegelenk natürlich dann sich relativ zügig vollzieht. Also da gilt dann auch, wie geht man dann auch im ersten Schritt damit um?
Ja, welche Untersuchungen sind denn jetzt notwendig, um so einen Verdacht auf eine Kreuzbandläsion, also eine Schädigung, zu bestätigen?
Also neben der, was wir gerade gesagt haben, Anamnese ist natürlich ganz entscheidend. Es gibt ganz wichtig immer die saubere Diagnostik, die damit anfängt, dass man erstmal einen Patienten auch dementsprechend auch in einem richtigen Zustand untersuchen kann. Ja, das ist einfach ein entkleideter Patient und man genau mal guckt, die Inspektion ist entscheidend. Natürlich vorab hat man natürlich auch den Hinweis, welche Art von Verletzung ist da auch tatsächlich eingetreten. Und dann laufen, man sieht schon bei der Untersuchung natürlich ein ausgeprägtes Hämatom, also eine Einblutung der Kapsel. Man sieht vor allen Dingen auch eine deutliche Schwellung, abgesehen von dem Schmerzzustand, der Patient angeht. Und dann, wenn man diese Inspektion, wenn dann auch die Palpation, also Verdacht auf tanzende Patella, Schwellung und dergleichen, dann gibt es ganz, und das ist das Schöne in der Orthopädie, wie ich finde, in keinem anderen Fach gibt es so klassische Tests wie in der Orthopädie für alle Gelenke und die muss man einfach beherrschen. Es gibt also, sofern der Patient es auch zulässt, immer spezifische Tests, die wir immer im Seitenvergleich machen. Also man merkt relativ zügig eine Muskelatrophie, die da ist, aber ganz entscheidend sind bei der klassischen Kreuzbandverletzung der sogenannte Lachmann-Test und die Schublade. Das heißt, der Lachmann-Test, den macht man bei so einer leicht gebeugten Stellung, wo man sich das Schienbein und auch den Oberschenkelknochen, den Femur, jeweils mit dem Daumen packt und dann leichte Bewegungen bei 20, 30 Grad in der Beuge dann ausführt. Und dann sieht man im Seitenvergleich eine deutliche Translationsbewegung. Das heißt, man spürt die Sehnenstabilität nach vorne. Man kann das Gleiche auch in der 90-Grad-Beugung des Kniegelenks machen. Das ist die gesamte Schublade. Aber dieser Test ist eher unspezifisch, weil natürlich auch sekundäre Stabilisatoren wie die Bandstrukturen und die Muskulatur das ein bisschen einschränken im Seitenvergleich. Also der klassische Lachmann-Test ist da der beste Hinweis, den man klinisch macht. Und das Schöne in der Orthopädie ist natürlich, man kann Ultraschalluntersuchungen machen, um den Erguss mal genau zu verifizieren, ohne zu wissen, ist es jetzt ein klassischer blutiger Erguss, der so klassisch fürs Kreuzband ist, oder man muss und sollte dann natürlich die kernspintomografische Untersuchung machen, um sich ein klares Bild von der Ruptur, Teilruptur oder vollständige Ruptur zu machen.
Und wenn wir jetzt die Diagnose haben, also es ist ein Kreuzbandriss, wie sieht die Therapie aus? Muss das immer operiert werden?
Das ist immer eine sehr gute Frage. Das füllt natürlich auch schön, auch jetzt aktuell den Orthopäden- und Unfallchirurgen-Kongress. Also ganz wichtig ist, es ist sehr entscheidend, mit welcher Patienten ich zu tun habe und was macht der jeweilsjenige überhaupt. Also die Kriterien sind einerseits das Alter des Patienten, aber vor allen Dingen auch die sportliche Aktivität. Ist er denn aktiv? Ist er nicht aktiv? Und vor allen Dingen das wichtigste Kriterium ist auch das Instabilitätsgefühl. Also nicht jedes Kreuzband muss operiert werden. Ich habe mein Kreuzband bis heute nicht operiert, vor 10 Jahren. Im Klartext heißt es, junge Sportler, Aktive, die auch vor allen Dingen Kontaktsportarten haben oder Skifahren gehen, sollten auf jeden Fall eine Kreuzbandplastik machen. Da gibt es verschiedene Techniken. Nur so viel, dass man das auf jeden Fall dann operativ versorgen sollte. Ganz entscheidend sind die sogenannten COPA und Non-COPA. Man sagt also diejenigen, die merken, ich habe überhaupt kein Instabilitätsgefühl, wie ich das zum Beispiel habe, und ich baue mich muskulär auf, dann braucht man auch primär erstmal keine Kreuzbandplastik zu machen. Wenn man aber diese Instabilitätsgefühle und immer wieder Schmerzzustände kommen, oder ich natürlich auch, das muss man sehen in der Langzeitbeurteilung bei Kreuzbandrupturen, neigt man natürlich zu einer verstärkten sekundären Arthrose. Dementsprechend sollte man auch bei den jüngeren Leuten natürlich Tendenz zu den operativen Maßnahmen ergreifen.
Und jetzt haben wir natürlich noch andere Bänder. Du hast ja schon gesagt, wenn das Kreuzband erstmal in Mitleidenschaft gezogen ist, dann werden auch die anderen Bänder, nämlich die Seitenbänder, auch instabil. Was machen die denn? Die können ja auch ganz alleine verletzt sein oder auch gereizt sein. Wie stellt man denn sowas fest?
Genau, also da vollkommen richtig, was du sagst. Es gibt also, muss man ergänzen, das Innenband und das Außenband. Dann muss man anatomisch ein bisschen reingehen. Das Innenband ist in über 90% dann oft, wenn es zu einer Ruptur kommt, verletzt. Die 10%igen Außenbänder, das kann man eigentlich eher vernachlässigen. Warum betone ich das so? Weil das Innenband hat eine ganz spezifische Besonderheit, denn das ist verklebt mit der Kapsel und auch dem Innenmeniskus. Das heißt, wenn es da zu einer Verletzung kommt, dann ist oft die Kapsel eingerissen und ist auch der Meniskus, wie wir gerade schon oder nachher noch besprechen werden, mit in Leidenschaft betroffen. Und da ist wichtig, dass wir unterscheiden, im Rahmen von, es gibt so drei Graduierungen für dich oder für die Zuhörer. Es gibt so Grad 1, 2 und 3, je nachdem, wie instabil, wie man das aufklappen kann. Da gibt es einen sogenannten Testverfahren, man nennt das den sogenannten Valgusstress. Man drückt also von der äußeren Region, von der Außenseite auf das Kniegelenk und kann damit auch ein Aufspreizen des Kniegelenkes an der Außenseite erzeugen. Das macht man im Seitenvergleich und dann sieht man relativ zügig, hat so eine große Neigung zur Stabilität bzw. Instabilität oder nicht. Das ist das erste Kriterium. Warum ich das erwähne, ist natürlich auch ein Kriterium, den Patienten zu operieren oder nicht zu operieren. In der Regel, und das auch dazu, muss man ein Innenband nicht operieren. Aber Untersuchungstechnik, neben diesem besagten Valgusstress, gibt es sogenannten aus dem Skibereich, einen unteren oberen Skipunkt, den man, der hochsensibel schmerzhaft ist, den man dann gezielt untersuchen kann. Und das ist dann eigentlich auch wieder so eine gezielte Testverfahren für die Orthopäden. Klassisch, dass man inneren oberen Skipunkt untersucht, der schmerzhaft ist und, wie ich gerade gesagt habe, so einen Provokationstest erzeugt und damit auch eine Instabilität feststellen kann.
Jetzt hast du gesagt, es gibt drei Grade der Verletzung. Kannst du da nochmal näher drauf eingehen?
Ja, also der Grad 1 ist eigentlich, dass du so diesen Valgusstress, also den Stress von außen auf das Kniegelenk erzeugt und der Patient überhaupt keine Instabilität zeigt. Das ist ein Grad 1, das ist ein stabiles, das Band ist zwar eingerissen, aber das Kniegelenk ist stabil. Der Grad 3, gehe ich mal direkt drauf ein, ist, also wenn du einen Valgusstress machst, dann hast du eine vollkommene Instabilität im Kniegelenk. Da muss man diskutieren, auch der Patient gibt es an, ich spüre eine Instabilität und gleichzeitig kann es aber auch zu sogenannten knöchernen Ausrissen kommen. Dementsprechend sind das so die Klassiker für eine operative Maßnahme und der Grad 2 hängt irgendwo dazwischen und dementsprechend ist das immer so eine Gratwanderung, kriege ich das in der Zeit von, und das ist auch schon die Therapieform, kriege ich das in der Zeitraum von 4 bis 6 Wochen dann auch wirklich wieder versorgt. Wie ich gerade sagte, ist die Innenbandläsion in der Regel eine konservative Therapieform zugeneigt.
Wie würde die denn aussehen, die konservative Form?
Ja, also ganz wichtig ist ja das muss man immer wissen, bei Kniegelenken, auch bei anderen Gelenken, neigt man bei einer Immobilisation sehr schnell zu einer Atrophie. Also innerhalb von gut 7 bis 10 Tagen hat man eine vollständige Atrophie im Gelenk. Das ist natürlich dann für die Stabilisierung, für den muskulären Aufbau ja ein ganz wichtiger Faktor. Wir nennen das immer frühfunktionell. Das ist ein schöner Begriff aus der Rehabilitation, dass der Patient möglichst durch sogenannte isometrische Übungen behandelt wird. Das heißt, du hast eine Anspannung in der Muskulatur, ohne dass das Gelenk in eine Beugung geht. Das heißt, das nennt man eine isometrische Beübung und gleichzeitig behandeln wir das auch immer gerne mit natürlich Bandagen, in der ersten Zeit natürlich gekühlt, diese Pechschema, die ja alle kennen, und dann geht man halt hin und dann kann man ganz spezifische Bandage schon direkt am zweiten, dritten Tag nach der Feststellung der Diagnose ansetzen. Der Gehstützen ist natürlich je nach Trauma, kann man das 1 bis 10 Tage machen, brauchen die aber die Patienten in der Regel nicht. Und dann kann man mit eben diesen Maßnahmen, mit einer gewissen Medikation, falls erforderlich, also die orthopädische Versorgung ist immer noch die klassischen NSARs, die wir geben, also Stichworte Ibuprofen, Diclofenac und dergleichen, aber halt eine kurze Zeit, in der Regel von einer guten Woche, um das Ganze zu versorgen.
Könnte man denn da auch Injektionen machen, um zum Beispiel NSAR einzusparen? Also das heißt, ins Knie reinspritzen, wie die Patienten so schön immer sagen?
Genau, also das ist für die klassischen Innenbandläsionen ja nicht relevant. Also die Innenbandläsionen sind in der Regel Verletzungen, die die Kapsel nicht betreffen. Also du hast oft eine Innenbandläsion, die ohne eine Kapselverletzung einhergehen. Sie sind ja extraartikulär, dementsprechend brauchst du auch nichts Intraartikuläres zu machen. Aber wenn du so etwas hast, dann reichen in der Regel NSARs. Da brauchst du keine intraartikuläre Spritzen zu machen, ist keine Therapieform, die wir anwenden müssen, weil das Band eigentlich mit diesen besagten Maßnahmen, wie gerade erwähnt, vollständig ausheilen.
Ich dachte so eher vielleicht an das Band direkt etwas dran injizieren, wenn jetzt jemand zum Beispiel keine NSAR einnehmen kann, weil er Nierenschaden hat oder so. Gäbe es da eine Möglichkeit, dass man so ein entzündungshemmendes Mittel direkt an das Band dran spritzt?
Sehr gut.
Das
also
war
das,
so die Idee. Das
ist sehr gute Frage. Die Thematik ist, dass man natürlich, wir waren ja alle früher sehr mit Cortison sofort an das Band und ans Gelenk, machen wir heute nicht mehr. Also wir haben uns da eigentlich nahezu vollständig verabschiedet. Wir wissen auch um die, sage ich mal, negativen Folgen von Corticoiden, auch in der Langzeitanwendung. Da hast du das Innenband erwähnt, auch das Gelenk kann man darüber vielleicht später noch besprechen. Also wann wir was machen, da hast du vollkommen vollkommen recht, mit gerade Einblutungsthemen in die Kapseln, dann neigen wir zum Eigenblut, zum Platelet Rich Plasma. Das machen wir, ja, das ist auch bei Meniskusthemen, als auch bei anderen Themen muskulärer Art auch der Fall, gehen wir da gar nicht drauf ein. Aber natürlich kannst du ohne weiteres sagen, wenn du siehst, du hast eine ausgeprägte Innenwandverletzung mit noch einer Einblutung, dann können wir auch bei anderen Gelenken, wie auch beim Gelenk, Kniegelenk mit Innenwandschaden, ohne weiteres auch ein Platelet Rich Plasma spritzen. Wir machen das in der Regel dreimalig, Abstand von knapp einer Woche. Und dann siehst du schon, dass auch das Schmerzzustandsbild, aber auch die Schwellneigung, gerade zu Beginn, gerade wenn man, wie du richtig sagst, NSAA nicht verträgt, dann auch wirklich deutlich besser ist, als es auf diesen klassischen Weg zu machen. Aber da bedarf es natürlich noch Langzeitstudien, die wir auch heute noch gar nicht haben.
Also das ist dann eine Therapie, sage ich mal, die ist von den Krankenkassen nicht bezahlt.
Genau, sollten die sind von den Krankenkassen erwähnen. Nicht bezahlt, ist richtig. Und was kann man ergänzen? Beim Innenband bin ich da jetzt nicht so ein Fan zu sagen, das mache ich routinemäßig, aber es gibt andere Krankheitsbilder, auch im Kniegelenk, wo wir das sehr gerne machen. Wenn wir gleich vielleicht über Gonarthrosen reden, dann ist das Thema zum Beispiel Fragestellen Hyaluron oder PHP, das können wir da besprechen, aber nur so viel dazu. Man kann es ergänzen. Ich würde das bei vielleicht auch die Maßnahme wann bei akuten Grad 2, Grad 1 Verletzungen, auch bei Grad 3 Verletzungen, auf jeden Fall hinsichtlich der Schwellneigung und Hämatombildung ist es immer eine primäre Versorgung im Akutzustand, die ich immer empfehlen würde, beim Kniegelenk ergänzend zu machen. Beim Innenbandthema kann man das immer gut diskutieren, würde ich auf jeden Fall dem Patienten auch anbieten.
Ja, ist ja schon mal noch eine zusätzliche Möglichkeit, die wir haben. Aber jetzt hast du ja schon ein paar Mal den Meniskus erwähnt und das ist ja nun etwas, was auch sehr häufig vorkommt, sowohl bei den jungen Leuten, die Sport treiben, aber auch bei Älteren durch einen Verschleiß. Geht ja auch der Meniskus oft kaputt, sag ich mal. Was sind denn da so typisch, sag ich mal, wenn der jetzt akut beim Sport reißt und was ist so der Unterschied zu dem, was sich da chronisch tut, wenn man eben älter wird und der Knorpel so langsam sich verabschiedet?
Absolut. Also da ist vielleicht für die Zuhörer auch mal wichtig, du gehst ja mal so direkt rein, finde ich immer toll, aber wichtig ist aber, dass man weiß, der Meniskus ist ja erstmal von der Anatomie her ein wichtiger Stoßdämpfer, wir nennen das immer gern Lastenverteiler, es federt ja schön ab und ist auch vor allen Dingen auch, und das sollten die Zuhörer auch wissen, Stabilisator. Also es ist nicht so die Funktion wie die Bandstrukturen, aber er stabilisiert bei jeder Bewegung, dass es auch wirklich ein gutes gleitendes Phänomen gibt, was sehr, sehr relevant ist für jede Form, die dann später in der Arthrose läuft. Also das ist mal wichtig. Wir unterscheiden Innen- und Außenmeniskus. Ich denke, das ist auch klar. Die innenseitige Form, wie gerade erwähnt, hat ja die Verbindung verklebt zur Kapsel und auch zum Innenband. Das ist beim Außenmeniskus nicht der Fall. Deshalb bei diesen Rotationsbewegungen kann es zu solchen Meniskusschäden kommen. In der Regel, und das ist das Interessante, gehen Meniskusschäden in über 95% überhaupt nicht mit Verletzungen einher. Ja, also gar keine Verletzungsursachen, unfallbedingt. In der Regel sind es Bagatellthemen. Auf einmal ist es aufgetreten, man läuft und es reißt. Das liegt natürlich auch, wie wir ja alle wissen, gerade beim Gehen ist das ja eine 2- bis 3-fach höhere Belastung auf das Körpergewicht, auf die Kniegelenke. Dementsprechend ist das so ein gewisser Faktor. Ein mir wichtiger Punkt ist natürlich auch die Durchblutung. Man muss wissen, der Meniskus ist in der Peripherie, also basisnah vom Ursprung ganz lateral eben auch von Gefäßen durchzogen. Vielmehr, anders ausgedrückt, gibt es dort klare Perfusionen, die natürlich ganz wichtig sind, wenn wir darüber reden, wie kann es zu oder wie ist die Versorgung von Meniskus bei Verletzungen. Also da auch wieder zur Diagnostik, wenn ich da direkt anschließen darf, ist auch ähnlich wie bei dem Innenband. Man muss natürlich Inspektion, Palpation, natürlich eine saubere Anamnese vorab. Und dann kann man da auch wieder, wie gerade erwähnt, ganz spezifische Tests machen. Ja, wir haben so Steinmeier, Payer-Tests und McMurray-Tests, ganz spezifische Tests, wo man ganz schnell sehen kann, ist da was. Man kann zu einem gewissen Grad auch den Meniskus im Ultraschall darstellen. Das ist auch mal wichtig zu hören. Also die Ultraschalldiagnostik ist auch nicht unerheblich neben dem Erguss. Und dann kann man da relativ schnell sagen, hey, das ist eher Meniskus statt einer Innenbandläsion. Und ab dem Zeitpunkt richtet sich das natürlich wieder durch die Kernspintomographie, welche Form von Meniskus dann auch tatsächlich eingerissen ist.
Und jetzt gibt es ja auch diese Meniskusschäden allein, sage ich jetzt mal, durch den Knorpelabbau, durchs Alter. Und du hast ja schon gesagt, Gewicht spielt natürlich auch eine große Rolle.
Richtig. Aber da, genau, wie du sagst, also du hast jetzt erwähnt, gerade im Alter bedingte Rupturen, möchte da aber vielleicht mal so ein bisschen zur Klarheit beitragen, weil viele wissen nicht, dass der Meniskus auch unterschiedlich reißen kann. Ja, wir haben also Hunderte von Kollagenfasern im Meniskus, und wenn der Meniskus längs reißt und das basisnah, dann kann man das erhalten. Da muss man nicht direkt sagen, hey, der Meniskus gerissen, muss man operieren, sondern der Meniskus kann sich dann durch seine eigene Regenerationsmöglichkeit vollständig heilen. Das ist im Verlauf ganz entscheidend. Man kann aber auch, wenn ich da kurz bleiben darf, auch den Meniskus auch reparieren. Man kann, wir haben früher mit sogenannten Zuckerschrauben den Meniskus, das macht man heute nicht mehr. Man näht es heute noch in den ersten 14 Tagen, das mal zu diesen frischen Läsionen. Was du erwähnst, ist ja diese altersbedingten degenerativen Meniszi, und da ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, dass diese Rupturen, diese Tears, wie wir das bezeichnen, natürlich sich mehr und mehr, nicht über Monate, sondern über ein halbes Jahr bis zum Jahr, immer mehr in den Knorpel des darunterliegenden Schienbeins dann auch sozusagen reinkerben. Das heißt, sie entwickeln Knorpelschäden, und das ist eigentlich immer das Maß, dass ein Meniskusschaden, wenn man ihn dann nicht rechtzeitig wirklich versorgt, in dem Fall dann auch behandelt, operativ versorgt, wenn es zu ausgeprägten Meniskusrissen, sogenannten Querhorizontalrissen oder kompletten Abrissen kommt, behandelt, abgesehen vom Schmerzbild, dann hat man auch folglicherweise auch innerhalb von einem halben Jahr schon mit ausgeprägten Arthrosephänomenen zu rechnen.
Jetzt hast du gesagt, es sind oft so Bagatellsachen, also wenn man irgendwie geht und plötzlich blockiert das Knie. Wie stelle ich mir das vor? Was heißt es blockiert?
Ja, das ist so, dass du das Gefühl hast, du kannst das Knie nicht mehr ausstrecken oder du kannst das Knie gar nicht mehr beugen. Also du merkst plötzlich in der Bewegung, hey, was ist da los? Da hat sich was eingeklemmt. Tatsächlich ist es so. Es ist nicht so oft in den Praxen. Also bei mir auch kommt es mal im Jahresverlauf, wenn ich das hochphase, vielleicht 4-5 Mal vor, dass ich solche Patienten habe. Die haben wir. Und dann weißt du auch schon relativ schnell, hey, da ist was. Das ist nicht Inband, sondern es ist wirklich Meniskus. Und dann musst du natürlich auch agieren, dass du da nicht mehr lange zögerst, sondern direkt natürlich einen Kernspin machen musst, um sicherzustellen. Und dann wird sowas natürlich bei uns jetzt nicht als so akuter Notfall. Der Patient wird daran nicht versterben, aber trotzdem musst du natürlich hingehen und sagen, hier muss relativ zügig operativ versorgt werden, um dieses Einklemmgefühl zu lösen. Es hat keinen Durchblutungseffekt, aber ganz wichtig, das muss natürlich schnellstmöglich dann auch operativ versorgt werden, indem man eine Detailresektion des Meniskus dann vornehmen muss, arthroskopisch.
Jetzt haben wir noch unsere letzte knorpelige Substanz, nämlich die Kniescheibe, also die Patella. Die kann ja auch ein paar Probleme machen.
Also wir nennen das ja diesen sogenannten vorderen Knieschmerz. Das ist ja bei uns immer so ein ganz leichtes Thema, wenn ein Patient fragt, wo haben Sie denn Ihre Schmerzen? Und dann kommt die Aussage, ja, im vorderen Bereich. Ich merke das besonders, wenn ich Trepp auf, Trepp ablaufe, weil da ist ja genau der Punkt, wo die Kniescheibe sozusagen an den Oberschenkelknochen, an den Femurkondylen gepresst wird. Und dementsprechend kommt es dann zu diesen besagten Schmerzbildern. Also dieser klassische vordere Knieschmerz. Wir haben früher von diesem femoropatellares Schmerzbild geredet. Gibt es ganz verschiedene Begriffe, aber nur so viel. Das ist dann gerade, wir kennen das alle, wenn wir bergauflaufen oder auch Trepp auf, Trepp ab, dann haben wir diesen vorderen Knieschmerz, der relativ zügig dann auftreten kann. Beim älteren Menschen, ja, aber auch bei jüngeren Patienten ganz wichtig. Wir haben gerade bei jüngeren Patienten ich erwähne mal gerne historisch, gab es die Jägerhutpatella, also gab es eine Patella-Dysplasie, die bei jungen Mädchen, also jungen Frauen so zwischen 12 und 17 Jahren besonders auftreten. Und dann haben diese jungen Damen auch schon einen vorderen Knieschmerz. Zu beachten ist bei all diesen Themen immer, dass man auch einen Blick mal aufs Sprunggelenk hat, also auf den Fuß hat, um zu sehen, hat man da irgendwann eine Fußdeformität, also nicht selten haben wir ja sogenannte Knick-Senkfüße, aber auch Hüftveränderungen, ganz wichtig, weil auch oft wir im Kniebereich arbeiten und dann ist der Patient ein ganz anderes Thema, auch bei jungen Menschen Hüftdysplasien nicht selten mit reinen Knieschmerzen einhergehen. Es gibt so ich gehe da gar nicht so tief rein, aber ich erwähne es mal so, so pertesche Erkrankungen im jungen Lernen gehen immer nur mit Knieschmerzen einher. Also kurzum, man muss das Kniegelenk nicht unabhängig von den anderen Gelenken sehen. Und der klassische Fall, den du erwähnst, sind einfach diese Schmerzen im Kniegelenk bei älteren Menschen, also älter, wir sind ja alle schon ein bisschen älter, so ab 45 aufwärts neigt man zu diesen Beschwerden und eben bei sehr jungen, wie ich gerade erwähnt habe, die einfach von der Anfangsdeformität oder angeborenen Schaden der Kniescheibe diese Beschwerden genauso aufzeigen können.
Und welche Therapien macht man da?
Also ich gehe mal so auf den jüngeren Menschen ein. Da ist es ganz wichtig, erstmal Beruhigung, ja. Erstmal das Gefühl geben, hier ist nicht massiv, hier müssen wir nicht morgen operieren, sondern da muss man erstmal beruhigend und auch klar machen. Junge Menschen sind dann relativ schnell hysterisch, weil da ist die Frage und die Eltern vor allen Dingen, was ist hier wirklich los mit meinem Kind? Und da muss man erstmal beruhigend rangehen und natürlich genau untersuchen, ist das hier klassisch eine Patella-Deformität. Viele junge Menschen treiben ja gar keinen Sport mehr und dementsprechend muss man natürlich auch hinwirken, dass man beispielsweise durch eine vernünftige Einlagenversorgung, also zu einer verbesserten Abrollhilfe, aber auch, wie wir erwähnen, ja auch mit Elektrotherapie-Maßnahmen. Es gibt ja die TENS-Therapie, die ja schön auf die sensorischen Fasern eingeht. Es gibt die sogenannte neuromuskuläre Stimulation, wo wir gezielt den Muskelaufbau fördern. Darum geht es. Es geht um den Vastus medialis. Das ist ein ganz spezieller Anteil des Quadrizepsmuskels, den man aufbauen muss, um die Kniescheibe zu stabilisieren. Erster Punkt. Und aus diesem Gefahrenpunkt auch ein bisschen rauszuheben, muss ich das so vorstellen, dass die Anbindung zwischen Kniescheibe und dem Oberschenkelknochen sehr nah ist und dementsprechend kann man durch Aufbau des Muskels diesen Spalt erweitern. So kann man sich das mal so bildlich vorstellen. Deshalb diesen Muskelaufbau und daneben kann man durch sogenannte Interferenzströme so zwischen 1 und 50 Hertz ohne weiteres auch die Durchblutung des Gelenkes wieder fördern. Darum geht es. Und ganz entscheidend sind immer beübende Maßnahmen, also dass die Person einfach gezielt, ich hatte das gerade erwähnt, isometrische, aber auch isotonische Beübungen macht. Das heißt, indem man die Muskulatur natürlich gezielt aufbauen muss und die Gelenkschmiere, immer ein ganz wichtiges Wort, jede Bewegung erzeugt Gelenkschmiere und dementsprechend muss man natürlich die jungen Menschen dazu trimmen, immer mehr zu tun, was Gelenkaktivität, sei es mit Fahrradfahren, sei es Schwimmen vor allen Dingen, sei es aber auch für uns alle, dass wir uns immer mehr wieder dazu hintreiben lassen, eben nicht mit dem Aufzug nach oben zu fahren oder nach unten zu fahren, sondern eben verstärkt wieder mal die Treppen zu benutzen. Ich sehe das immer gerne in Fitnessstudios, alle gehen ins Fitness, aber nehmen alle den Aufzug. Also kurzum, wir müssen einfach dazu zurückkommen, dass wir unsere Aktivität der Gelenke wieder durch den Alltagssport oder auch durch Alltagsaktivitäten wieder fördern.
Ja, das war ja schon fast ein Schlusswort. gibt es noch irgendwelche anderen Anmerkungen deinerseits?
Ja, ich finde zunächst mal wichtig, wenn wir jetzt so grundsätzlich über die Gelenke sprechen, besonders hervorzuheben ist einfach, wir müssen wieder in die Aktivität kommen. Das ist das eine. Und wir sollten uns immer mehr auch damit beschäftigen, was können wir eigentlich in unseren Alltag packen? Ich glaube, dass wir das System in unserem sportlichen Welt oder unserer Aktivität des Alltags verbessern, ist ganz entscheidend, dass wir wieder zurückkommen zum sportlichen Aktivsein. Und das ist immer die Frage, was ich jeden Tag in der Praxis habe. Wann kann ich das denn machen bei der ganzen Arbeit, die ich mache? Am Wochenende ist sowieso viel zu wenig Zeit, wieder in der Woche sowieso nicht. Also da kann ich immer nur sagen, man muss relativ frühzeitig einfach hingehen und mal wieder, wie mein sehr alter Chef, Professor Mader aus der Kölner Sporthochschule immer zu sagen pflegt, 2-3 Mal die Woche eine halbe Stunde spazieren gehen. Das können wir alle. Das geht immer. Zu jeder Tageszeit können wir das einbauen. Und das ist schon der erste wichtige Schritt, dass wir körperlich wieder in die Aktivität zurückkommen. Und wenn wir aus dem Flugzeug steigen oder wenn wir auch mal in einem Gebäude sind, wo es um 3 Etagen geht, dann sollten wir mal wirklich hingehen und mal nicht immer direkt den Aufzug nehmen. Das reicht schon für den Tagesrhythmus, dass wir in eine gewisse Aktivität zurückkommen. Und das gilt ja nicht nur für die Gelenke, sondern es ist grundsätzlich für unser Wohlbefinden ein ganz, ganz entscheidender Faktor, den ich immer nur betonen kann. Und wenn man es hingeht, das ist eine Beschreibung, die ich immer meinen Patienten sage, schafft es erstmal so ein, zweimal die Woche regelmäßig das zu schaffen, sich nicht einen Tag vorzunehmen, der da nicht klappt, sondern dass man sagt, ich versuche ein, zweimal die Woche überhaupt mal so ein Trainingsprogramm zu fassen, welcher Form auch immer, ein bisschen Abwechslung, ob ich in den Wald gehe oder auch ins Fitnessstudio gehe, ob ich Fahrrad fahre oder mal schwimmen gehe, baut man einen buntes Strauß von Möglichkeiten auf, dann wird das Ganze auch nicht als etwas Unangenehmes angesehen, sondern für etwas, was Teil meines Lebens wird. Und das ist auch die Empfehlung, die ich immer gerne meinen Patienten gebe.
Ja, nicht umsonst spricht man ja vom Bewegungsapparat und es heißt ja nicht Ruheapparat, ne? Und wenn wir unsere Gelenke nicht bewegen, dann funktionieren sie irgendwann einfach nicht mehr.
Ja, genau so. Das ist auch, dem kann ich nichts beifügen. Und danke dir, Silvia, für diesen ersten schönen Start in eine neue Dimension von Gelenkschmerzen.
Vielen ja, Dank. Und ich fasse jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben uns also unterhalten erst über das Kreuzband, wie wichtig das ist für die Stabilisierung des Kniegelenkes. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass das von jemand untersucht wird, der sich auch damit auskennt und wirklich den entkleideten Patienten untersucht. Du hast gesagt, beim Kniegelenk, bei der Untersuchung, egal worum es geht, man sollte immer auch darauf achten, gibt es Probleme an der Hüfte, gibt es auch Probleme mit den Füßen, dass man das auch mitbedenkt. Wenn ein Kreuzband gerissen ist, heißt es nicht unbedingt, dass es operiert werden muss. Bei Jüngeren, die neigt man eher dazu, das auch mal zu operieren, aber man kann das auch mit Übungen wieder etwas stabilisieren. Dann ging es um die anderen Bänder. Da war vor allen Dingen auch das Innenband ein wichtiges Thema. Auch da nicht unbedingt operieren. Das wird 4 bis 6 Wochen auf jeden Fall erstmal konservativ behandelt, bevor es operiert wird, falls es gerissen ist. Und auch hier gibt es spezielle Tests, die ein Orthopäde durchführen kann und die zeigen, ob das Innenband betroffen ist. Dann bei allen Sachen auch immer mal an die Sonographie denken. Da kann man schon sehr viel sehen. Teilweise auch einen Meniskus kann man da sehen. Man kann natürlich sehen, wie sieht der Gelenkserguss aus? Also ist da wirklich etwas gerissen? Ist es eine Einblutung, die auch im Gelenk ist? Auch das gibt dann wieder Aufschluss, wie weiter behandelt wird. Der Meniskus selbst ist ja unser Stoßdämpfer im Kniegelenk. Der kann einmal durch das Alter selbst auch so langsam, aber sicher degenerieren und uns da auch ein paar Probleme machen. Aber der kann auch mal so einreißen und auch da ist es ganz wichtig zu gucken, wie ist der eingerissen, weil das ist entscheidend, ob operiert werden muss oder nicht. Und auch da gibt es verschiedene Tests. Auch da sollte man mit der Sonographie nochmal gucken. Und wenn man dann sich überlegt, müssen wir operieren oder nicht, auf jeden Fall auch ein MRT machen. Und last but not least, die Kniescheibe. Da gibt es angeborene Kniescheibenveränderungen, die zu vorderen Knieschmerzen führen können. Das betrifft vor allen Dingen junge Mädchen zwischen 12 und 17 Jahren. Und es gibt aber auch bei älteren einfach durch die Knorpelschäden das Problem, das sind dann so Schmerzen, die sich vorne am Knie abspielen, vor allen Dingen beim Bergauf und Bergab oder Treppauf, Treppabgehen vorkommen. Und da ist es auch wichtig, dass man da einen Muskelaufbau macht, dass man das stabilisieren kann dadurch. Da gibt es auch Therapien, wo man mit einer Tänztherapie, auch darüber haben wir ja schon mal in einem Podcast gesprochen, oder neuromuskuläre Stimulation, das heißt, wo man gezielt die Muskulatur stimuliert. Ganz wichtig, hast du am Schluss gesagt, ist natürlich, dass man sich immer bewegt, dass man versucht, Sport zu machen, dass man nicht nur auf dem bequemen Weg ist und auch, was wir vielleicht noch erwähnen sollten, auch das Gewicht spielt natürlich eine große Rolle, weil wenn man steht, lastet das 2- bis 3-fache des Körpergewichts auf dem Kniegelenk und das macht natürlich auch sehr viel aus und ja, auch darauf sollte man achten. Ja, lieber Richard, das war echt super und ganz, ganz viel Information. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, großartig. Ich danke dir und freue mich auf unser nächstes Podcast mit dir zusammen. Wird schon total Lust drauf.
Ja, jetzt haben wir ja erstmal Funktionsverlust und Knieschmerz, erstmal so ein paar Ursachen besprochen, aber es gibt ja noch sehr viel mehr. Und da ist natürlich vor allen Dingen auch das Thema die Arthrose. Und viele fragen sich ja, wenn ich sowas habe, brauche ich denn Kniegelenksersatz? Was kann ich denn selbst tun? Du hast ja schon gesagt, Sportarten, aber welche Sportarten sind denn vielleicht auch knieschonend? Und ja, alles das werden wir natürlich in einem weiteren Podcast besprechen müssen. Und es gibt noch viele weitere interessante Themen in unserem Podcast Schmerzmedizin konkret und die finden Sie alle in der Mediathek. Neue Podcasts mit spannenden Themen erscheinen zudem alle 14 Tage donnerstags. Hören Sie rein, sagen Sie es weiter. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die uns zuhören. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.